Das Jazzgespräch.
3, 2, 1, go! Herzlich willkommen zu unserem neuen Jazzgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es begrüßt euch Stefan und...
Und Dieter, lieber Stefan, ich begrüße auch dich. Neben unseren lieben Hörern da draußen und Hörerinnen, jetzt hätte ich es fast vermurkst, aber nachdem wir jetzt bereits zum dritten Mal anfangen, können wir jetzt eh nicht mehr aufhören, sondern jetzt
irgendwie... Das darfst du nicht sagen.
Ah, ja. Shit. Sowas von unprofessionell. Es ist ein Skandal.
Ja, wir haben letztes Mal eine Sendung aufgezeichnet, wo wir es erst einmal probiert haben, Neuerscheinungen, unter Anführungszeichen eigentlich nur Neuerscheinungen, zu präsentieren. Das Ganze war für uns beide etwas unbefriedigend, aber ich glaube, es lag nicht am Thema, sondern es lagen an den Neuerscheinungen, für die wir eigentlich wenig Begeisterung aufgebracht haben. Deswegen hoffe ich heute auf wesentlich mehr Begeisterung, denn heute wirst vornehmlich du zu einem Thema sprechen und ich bin schon gespannt, was es ist und wie sehr es mich in den Bann ziehen wird die nächsten 30, 40 Minuten.
Also das hast du jetzt aber sowas von schön gesagt. Ansonsten widerstehe ich der Herausforderung zu sagen, wann ich am Wort bin, dann wird es immer spannend. Das hättest du nämlich jetzt aufgelegt. Ist natürlich nicht der Fall. Du hattest wirklich die undankbare Aufgabe, was dich aufopferungsvoll letztes Mal den Neuerscheinungen gewidmet. Da war halt nicht viel drin. Und ich habe die, glaube ich, wirklich viel dankbare Aufgabe, dass ich erstens einmal ein Kleinod entdeckt habe, über das ich jetzt gleich berichten werde, dass es jetzt, glaube ich, ganz heiß im August zu erwerben geben wird. Jetzt habe ich schon wieder Zeitbezug hergestellt. Mann, bin ich heute doof drauf. Und dann gibt es auch was Zeitloses, sozusagen quasi in der zweiten Kategorie, über die ich mit dir gern reden möchte, Stefan. Da geht es dann ein bisschen um österreichischen Jazz. Aber fangen wir vielleicht mit dem ersten Ding an.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Bitte immer.
Unter welchem Thema subsumieren wir denn das heutige Gespräch?
Eigentlich subsumieren wir diese Geschichte unter dem Thema Reissues aus früheren Jahren, die jetzt wieder brandneu herausgegeben werden. Oder in der überwiegenden Zahl der Fälle glaube ich sogar, dass das Erstausgaben von Dingen sind, die so noch gar nicht auf den Markt gekommen sind.
Gut, also es hat einen Konnex zum letztenmaligen Thema, aber es ist doch was anderes. Dann schieß mal los.
Na gut, wir starten mit einer internationalen Produktion, über die ich zufälligerweise gestolpert bin, nachdem ich mir gedacht habe, ich muss dem Stefan natürlich auch etwas entgegensetzen können, weil derjenige ist, der wirklich mit vielen Neuerscheinungen ständig daherkommt und da sind viele gute Sachen drunter. Und ich bin gestoßen auf eine Complete Joe Henderson Blue Note Studio Sessions Edition. Leider Gottes nur auf CD erschienen, aber was nicht ist, kann er noch werden. Meistens kommen diese Dinge dann in kleinerer Auflage später als Vinyl heraus. Und da sind doch tatsächlich die Frühwerke von Joe Henderson, die er auf Blue Note gemacht hat, eigentlich komplett drin vorhanden. Und der Joe Henderson ist einer von denen, wo ich mir immer gedacht habe, verdammt nochmal, von dem kannst du von den Frühwerken nicht nur eine Platte besitzen, du musst mindestens, eigentlich musst du fünf besitzen, weil die sind alle auf gleichem Niveau. Und zwar handelt es sich da um seine erste Blue Note-Platte, Page One, dann Our Thing, In and Out, Mode for Joe und Inner Urge.
Und die sind jetzt alle in einem Boxset erschienen,
oder? Die sind jetzt alle in diesem Boxset erschienen und ergänzt noch um wirklich sehr, sehr spannende, zu ähnlichen oder zu gleichen Zeit erschienenen Aufnahmen mit dem Joe Henderson, wo er eine maßgebliche Rolle gespielt hat, nämlich von Larry Young, die großartige Unity, die du, glaube ich, auch kennst und schätzt, und von Bobby Hutcherson, The Kicker, eine Aufnahme, die inzwischen auch erschienen ist, als nicht als Reissue, sondern als Erstaufgabe. Das ist auch eine von diesen seltenen Platten, die irgendwann einmal in den Studios verstaubt sind, in ihrer Produktionszeit in den 60er Jahren und dann erst, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren glaube ich, erstmals rausgegeben wurden. Einiges andere auch noch, was spannend ist, von Kenny Dorham zum Beispiel, Una Mars und Trompeta Toccata, auch großartige Werke, die sehr, sehr stark vom Joe Henderson geprägt wurden. Auch das ist irgendwo da in diesem Kompendium, in diesem 5-CD-Kompendium beigemischt. Dann sind noch Sachen von Blue Mitchell dabei, ich glaube dann von Johnny Coles. Also da ist wirklich ganz, ganz viel versammelt. Und es ist deswegen spannend, weil da wirklich einmal konzis ein Kompendium rausgegeben wurde, wo man manchmal mischen sie ja dann irgendwo doch eine etwas schwächere Platte dazu, wo man sagt, gut, die wollen es halt mitvermarkten. Bei diesem Kompendium bürge ich dafür, ich habe sie wirklich alle gehört und liebe sie alle. Da ist keine einzige Platte dabei, die irgendwo schwach wäre. Also Stefan,
sind das jetzt Auszüge aus den Alben oder Gesamtalben?
Also die ersten vom Joe Henderson genannten Eigenproduktionen von Page One bis Inner Urge sind alle vollständig drauf versammelt. Und bei den anderen, glaube ich, wurden einfach die Highlight-Tracks rausgenommen, so ein bisschen als Teaser für die Platten, die dann zum Schluss von mir genannt wurden, von Larry Young, Bobby Hutcherson, Blue Mitchell.
Jetzt bist du uns natürlich noch einen zeitlichen Bezug schuldig, wann diese Aufnahmen ungefähr entstanden sind. Ich weiß es ja, aber vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Und zweitens, für jene, die vielleicht mit dem Joe Henderson überhaupt nichts anfangen können, wer ist Joe Henderson?
Also entstanden sind diese Platten alle in der Zeit zwischen 1963 und 66, wie wir ja auch beide wissen und uns selber vergegenwärtigt haben in den letzten Gesprächen. Eine ganz, ganz heiße Zeit im Jazz, inzwischen bald 60 Jahre her, 55, 60 Jahre her.
Und erschreckend.
Erschreckend eigentlich, gell? Ja. Soll es sein. Und Entschuldigung, was war die zweite Frage?
Wer ist eigentlich Joe Henderson für diejenigen, die ihn nicht kennen? Ja, so bekannt ist der Joe Henderson vielleicht ja nicht wie manch anderer.
Also ich führe ein und ich denke, du erzählst ein bisschen mehr vielleicht von ihm. Joe Henderson ist ein Tenorsaxophonist, der sich also erstens einmal durch wirklich großartige Virtuosität und hohe Kreativität ausgezeichnet hat. Aber was den Joe Henderson für mich am maßgeblichsten macht, ist, dass er eigentlich jedes Mal, wenn der ins Studio gegangen ist, hat er eine ganz, ganz hohe Komplexität in seinen Platten zusammengebracht. Und zwar sowohl auf den eigenen Platten, als auch auf den Platten, wo er mitgespielt hat. Und es fiel mir nicht rasch jetzt eine ein, wo er wirklich schwach war. Auch sein Spätwerk, wo er als alter Mann in den 80er Jahren oder was dann noch in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein paar großartige Sachen gemacht hat, sind alle wirklich absolut kaufenswerte Platten. Er ist ein bisschen so in der Tradition für mich, ja, vielleicht am ehesten vom Sonny Rollins, aber er vereint irgendwo neben dem, dass er eine sehr unique eigene Kraft entwickelt hat am Tenorsaxophon, vereint er irgendwie so ein bisschen the best of all worlds. Er hat ein bisschen John Coltrane in seiner Spielweise, er hat ein bisschen Wayne Shorter drinnen, er hat ein bisschen Archie Shepp, also irgendwo ist er von jeder Seite betrachtet ein sehr, sehr universeller und schön spielender Tenorsaxophonist.
Mhm. Ja, ich kann es nicht wahnsinnig viel ergänzen. Er war als Sideman natürlich auch sehr präsent. Du hast es ja in dem Boxset schon erwähnt, Alben, die er, an denen er mitgewirkt hat und die bekannt sind. Ich habe jetzt, während du uns den Joe Henderson vorgestellt hast, ein bisschen recherchiert. Er war auch zum Beispiel auf Song for My Father von Horace Silver, also ein sehr bekanntes Album, vertreten.
Klassiker.
Auf The Sidewinder von Lee Morgan, auch ein Klassiker. Und auf Point of Departure von Andrew Hill, ebenfalls ein Klassiker. Was ich nicht wusste, was ich jetzt gerade gelesen habe, dass er bei Blood, Sweat and Tears mal kurz mitgewirkt hat.
Schön, schön.
Ja.
Sollte man sich eigentlich sofort ein bisschen im Internet schlau machen, bei welchen Platten und dann reinhören.
Genau.
Kann nicht schlecht gewesen sein.
So ist es. Joe Henderson ist mittlerweile gestorben, also eigentlich schon relativ lange, Anfang der 2000er Jahre ist er gestorben. Hat für einen Jazzmusiker aber ein halbwegs gutes Alter erreicht.
Wie alt ist denn geworden, Stefan?
So um die 64 oder so.
Ja. Na ja.
Naja, für einen Jazzmusiker, ich habe es eh relativiert. Ja.
Da dürft schon.
Wir haben ja,
ich hätte ihm mehr gegönnt und uns auch.
Natürlich, man gönnt ja jedem mehr. Also, wo wären wir? Ja. Na schön, also ein Blue Note Boxset aus CD, einstweilen. Mal sehen, ob es auch auf Platte rauskommt. Wahrscheinlich ist es als Platte, als Plattenboxset dann wieder unerschwinglich.
Du, Stichwort Unerschwinglichkeit, muss man auch etwas dazu sagen. Diese Geschichte ist auf einem amerikanischen Label erschienen und ist auch nicht ganz billig. Wenn du das inklusive der Versandkosten, ich habe es mir sozusagen quasi durchgetestet, zusammennimmst, dann bist du bald bei 100 Euro. Also es ist kein Schnäppchen. Das Kompendium, diese Box ist aber sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist eine feine Investition. Wenn man das so googelt, wie ich es gesagt habe, unter Complete Joe Henderson Blue Note Studio Sessions, kommst auch sofort zum amerikanischen Versand hin, der mir sehr seriös wirkt. Vielleicht nur eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt auch eine, Anführungszeichen, Billigversion der ganzen Geschichte, die natürlich nicht ganz ident ist, nämlich eine von diesen eigentlich für mich sehr unseligen The Best of Former Jazz Giants, würde ich es nennen. Ich habe keine Ahnung, wie die Sachen wirklich heißen. Ja, irgendwann, das ist diese Serie Five Original Albums from.
Ja, ich weiß
du
schon.
Du kennst das sicher, ja. Stefan. Und das gibt es auch vom Joe Henderson. Und da sind doch nicht alle, aber doch auch ganz, ganz wichtige seiner frühen Alben versammelt, gemeinsam mit dem jetzt gerade von mir so nebenbei angesprochenen Spätwerk aus dem Jahr 1985. Ich habe es inzwischen auch schon gegoogelt. Da ist dann nämlich Our Thing, In and Out, Inner Urge und The State of the Tenor, Volume 1 and 2. Das ist eben diese späte Ausgabe, diese späte Aufnahme, sein Spätwerk aus dem Jahr 85 versammelt. Und das ist natürlich, wer sich das nicht leisten möchte, diese 100 Euro, das wäre natürlich eine absolute Alternative. Das gibt es nämlich bei einigen großen Versandhandeln um rund 10 Euro. Also das sollte man sich ja fast im Vorbeigehen mitnehmen.
Also ich wollte es schon einwenden, na, wer weiß, wie es klingt, aber bei 10 Euro ist es dann schon wieder relativ, wie das klingt. Ja. So schlecht wird es dann nicht klingen. Ja. Also man glaube immer, niemand erwartet für dieses Geld audiophile Aufnahmen.
Ja. Am besten ist es natürlich, man tickt sich ein bisschen durch und schaut, ob man nicht vielleicht sogar ein Reprint, das sicher vom Henderson, ich weiß es sogar, dass einige von den frühen Platten inzwischen wieder als Reissues erschienen sind, in schönen 150, 180 Gramm Vinyl-Ausgaben und dann auf Plattenbörsen gehen oder sonst irgendwo Discogs ein bisschen herumdicken und sich am besten überhaupt all diese Sachen als Vinyl in einer wunderschönen Ausgabe zu kaufen, wäre überhaupt die allerbeste Empfehlung.
Genau. Gut, hast du noch eine ganz aktuelle Neuerscheinung?
Also ich habe Dinge, die jetzt in den letzten 2 Jahren rausgegeben wurden und damit wäre ich dann eigentlich, Stefan, schon bei meinem zweiten Blog, den ich dir und euch da
draußen vorstellen möchte. Vielleicht deinen ersten Blog kurz ergänzen?
Bitte unbedingt.
Weil ich auch gerade über eine Zusammenstellung gestoßen bin, nämlich von Impulse Records. Das ist eine Compilation, die nennt sich Music Message at the Moment. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, sondern ich habe sie nur digital gesehen und gehört und wird verkauft als, ich weiß nicht wie viele CDs oder als 4-LP-Box. Und da sind wir genau bei dem Punkt angelangt, wo ich sage, liebe Plattenfirmen, überdenkt eure Preispolitik. Weil so schön es auch gestaltet sein mag, die 4-LP-Box kostet 160 Euro. Und abgesehen davon, dass das wirklich für eine Compilation viel zu teuer ist, was mich persönlich betrifft, 2/3 bis 3/4 der Titel, die da drauf sind, habe ich ohnehin auf den Originalplatten oder CDs. Ja, also das wollte ich nur kurz erwähnen. Ich gebe schon wieder das Wort an dich.
Nein, Stefan, gar nicht. Vielen Dank dafür. Über das könnte man eigentlich auch lange reden. Ein bisschen gilt das ja auch für diese Joe Henderson Compilation, die ich eigentlich nur deswegen euch vorstellen wollte, weil da wirklich hohe Kunst versammelt ist und da der Joe Henderson gesamthaft in seinem frühen Werk und in seinem Spätwerk, also in, wenn man beide zusammennimmt, gewürdigt wird. Aber du hast vollkommen recht, was da jetzt momentan auf den Markt kommt mit neuen Zusammenstellungen zu Fantasiepreisen, das verschreckt vielleicht auch die vielen jungen Leute, die so hoch willkommen sind, die sich jetzt mit Vinyl und mit Jazz beschäftigen. Und das wäre dann doch sehr schade.
Richtig. Gut, zum zweiten Block, Dieter.
Also, zum zweiten Block. Der zweite Block ist eigentlich auch die Würdigung, ich sage mal jetzt, einer Person, und zwar der Person, die sich darum kümmert, dass diese Platten überhaupt wieder auf den Markt kommen oder zum ersten Mal auf den Markt kommen. Es handelt sich nämlich um den Black Monk. Wer ihn googelt, weiß dann auch, wer er ist. Das ist ein Wiener Betreiber eines Plattengeschäftes auf der Neubaugassen, der wirklich in seinem Minigeschäft eine großartige Menge von wunderbaren Platten mit einem starken Schwerpunkt auf Jazz und Free Jazz vereint. Und der hat nebenbei auch begonnen, in den letzten Jahren alte Jazzaufnahmen, keine Ahnung, wie er zu den Produktionsrechten kommt, aber ich bin sehr sicher, dass das alles legale Geschichten sind, wieder aufzulegen. Und von diesen möchte ich dir, Stefan, drei rausgreifen und vorstellen.
Was heißt denn wieder auflegen? Also er hat ja keine Plattenfirma.
Also im ersten Fall, den ich jetzt da gleich ansprechen werde, ist es eine Aufnahme, die der Künstler selber rausgegeben hat in frühen Jahren und die offensichtlich, wo sich dann der Black Monk wahrscheinlich geeinigt hat mit ihm, dass er die Rechte übernehmen darf und das Ganze unter seinem Namen wieder rausgebracht hat, heißt das ganz konkret.
Das heißt, er vertreibt es.
Er hat es produziert und er vertreibt es. Ja.
Toll.
Unter seinem Namen. Das ist eine ganz großartige Sache. Und er vertreibt es unter einem absolut fairen Preis. Das sind die typischen Preise, die man halt im Vinylsektor hat. Sehr sauber produziert, sehr, sehr schönes. Das Vinyl klingt hervorragend. Ist nicht immer 180er Vinyl oder noch schwereres. Das muss aber gar nicht sein, weil die Platten liegen gut in der Hand und sind wirklich beim Abspielen klingen die ganz hervorragend. Schönes, dickes Cover, in allen Fällen mit den Original, sofern es da Originalausgaben gab, mit den Original-Designs. Also kommen wir gleich in Medias Res. Es handelt sich bei der ersten Platte, die ich mit dir jetzt noch beplaudern möchte, um die Kollaboration von Franz Kugelmann mit dem Steve Lacy. Die Platte hieß Flaps und noch dabei waren der Toni Michelmeier, der Muhammad Mali und der Gerd Geier.
Das heißt, wir haben sie mit einer Kooperation zwischen Österreich und Steve Lacy, ist glaube ich Amerikaner, zu tun.
Ja. Aus dem Original aus dem Jahr 1973. Und was da der Franz Kugelmann, der übrigens ein absolut unterschätzter österreichischer Jazzer ist, wundert mich jedes Mal, dass der in Wirklichkeit nicht viel besser gewürdigt wird. Weil was der in Wirklichkeit eigentlich Zeit seines Lebens rausgebracht hat, da ist eigentlich, ich klinge wahrscheinlich ein bisschen abgedroschen, wenn ich sage, da ist auch nichts Schlechtes dabei gewesen. Es ist aber tatsächlich so. Auch der hat eigentlich eine Wunderscheibe nach der anderen in kleinen Auflagen rausgebracht. Und diese Flaps ist überhaupt, bis sich der Black Monk dazu entschieden hat, die wieder aus dem Nirvana herauszustauben sozusagen, ist überhaupt in den Plattenregalen von Liebhabern, die das wertschätzen konnten, verschwunden. Und man hat nur legendenhaft davon gehört. Und jetzt gibt es das wieder. Und ich möchte dir, Stefan, vor allem mit einer Sache Guster machen. Nicht nur, dass man über Steve Lacy brauchen wir ja nichts verlieren. Steve Lacy ist ja einer der großartigsten, sehr, sehr free-jazzig angehauchten, avantgarde-jazzig angehauchten Saxophonisten dieser Welt gewesen. Oder vielleicht ist er es noch, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Und der Kugelmann hat eben, wie gesagt, da gleich einmal ein Werk hingelegt, wo da wirklich der Atem wegbleibt. Die gesamte Platte ist einfach irrsinnig interessanter, idiomatischer Jazz, möchte ich sagen. Also es klingt super stark nach Kugelmann, wenn man ihn kennt. Und natürlich nach Steve Lacy, aber in einer Art und Weise, wie ich wirklich sonst sagen würde, da fällt mir nicht ein, Das klingt nicht Coltrane-esque, das klingt nicht Miles Davis-lastig. Das ist wirklich ein ganz eigenständiger Jazz. Und das spannendste Stück ist auf der zweiten Seite die letzte Nummer. Ich schaue geschwind. Ich glaube, Bowery 2 heißt die in dem Fall. Und das ist deswegen so super, weil im Jahr 1973 da eine Vorwegnahme einer Fusion-Musik zwischen Free Jazz oder ja, Avantgarde-Jazz, würde ich sagen, und Electronic Music war. Und zwar auf eine Art und Weise, wo du dir wirklich ins Hemd scheißt. Die haben nämlich da ganz extreme, brutale elektronische Loops hineingegeben, die aufs erste Hinhören klingen, als der Presslufthammer nebenbei laufen. Und wie ich die Nummer gehört habe, habe ich mir tatsächlich gedacht, scheiße, ich habe eine schlechte Ausgabe erwischt. Das ja hin ich, weil ständig quasi über einen Kanal Presslufthammer-Geräusche kamen. Ich bin wirklich zum Plattenspieler gestürmt, oder verdammt, da ist jetzt was passiert, bis ich drauf gekommen bin, das ist gewollt so. Unglaublich. Und wenn du dann genau hinhörst, erkennst du, wie diese Wahnsinnigen dann mit ihren Instrumenten über diese Presslufthammer-Elektronik improvisieren. Stefan, du schnallst ab. Bitte unbedingt reinhören.
Ja, das hast mir natürlich Gusto gemacht drauf. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören oder vielleicht sogar, wenn es gefällt, kaufen. Ich würde vielleicht noch gern zwei, drei Worte zum Black Monk verlieren, weil du auch mal gesagt hast, zuerst der Preis ist auch ganz okay oder die Preise sind ganz okay. Ich kann dem nur zustimmen. Black Monk ist ja nicht nur in seinem Geschäft vertreten, sondern auch immer wieder auf den Plattenbörsen, die es jetzt lange Zeit nicht gegeben hat, aber wenn, dann ist er eigentlich immer dort. Die Preise sind immer fair, ja, es ist nie überteuert. Und man sieht es auch auf Discogs, wo er ebenfalls vertreten ist, dass er tatsächlich hier immer wieder gute Preise bietet. Dinge, die erscheinen, wo man sich denkt, wo kriege ich das jetzt her? Dann schaut man die Discogs durch und dann sieht man, es gibt es eh in Wien. Ja. Auch dieses Archie Shepp-Album übrigens, dieses, was ich letztes Mal empfohlen habe, als ein Album, wo es sich wirklich lohnt, es zu kaufen, gibt es auch bei ihm.
Ja, also du findest immer wieder Sachen. Ich wundere mich dann immer, wenn ich Dinge suche, auch auf Discogs, dann schaue ich immer, ob er es nicht auch hat. Der hat nämlich erstaunlich viel und dann meistens zu einem wirklich fairen Preis. Und ich, nachdem ich inzwischen schon mit ihm eine kleine Bekanntheit natürlich habe, weil ich einiges beim kaufe, schreibe ich dann meistens eine Mail und frage, wann wir uns wieder treffen können und ob ich mir das nicht einfach dort abholen kann, dann ersparen wir uns auch die Porterkosten. Also so ein kleiner Tipp nebenbei, geht's wirklich, schaut euch das in der Neubaugasse an, wer hier unter den Hörern Wiener ist.
Und es gibt ja reguläre Öffnungszeiten auch.
Ja, sicher, absolut. Ja. Es ist halt jetzt in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwieriger.
Ja.
Na gut, Stefan, damit zu meinen letzten zwei Platten. Ich möchte sie gemeinsam nennen, weil sie haben eines gemeinsam. Sie sind von einem österreichischen Musiker, der ein bisschen ein Gesamtkünstler ist. Er ist nämlich nicht nur ein sensationeller Saxophonist gewesen, sondern in dem Fall Altsaxophonist, glaube ich größtenteils, sondern auch Maler. Und auf den Platten, die da von Black Monk rausgegeben wurden, sind auch Kunstwerke von diesem Menschen verewigt. Also sozusagen quasi ein Doppelkunstwerk. Du hast seine Musik auf der schwarzen Scheibe und du hast auf den Covers dann seine Malkunstwerke.
Friedensreich Hundertwasser.
Ha, ja, bingo! Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass der Friedensreich höchstens gesungen hat und das, glaube ich, eher nicht besonders gut. Nein, es handelt sich um den sagenumwobenen Klaus Meyerhofer Barrabas.
Ich hatte dich verloren, sorry. Aber es macht nichts. Es macht nichts. Du bist wahrscheinlich hier auf der Aufnahme. Ich höre es dann nach. Ist gut.
Gut, das ist gut.
Aber du warst beim Hundertwasser. Was hat der Hundertwasser getan? Oder nicht getan?
Der Hundertwasser hat möglicherweise gut gesungen, aber ansonsten nichts zu Musik beigetragen. Im Gegensatz zu unserem großartigen Künstler, den ich jetzt euch vorstellen werde. Dem sagenumwobenen Gesamtkünstler Klaus Meyerhofer Barrabas.
Klaus Meyerhofer Barabas.
Ja. Leider schon verstorben im Jahr 2009, geboren 1943, der die Jazzszene insbesondere in den frühen 70er Jahren, ich glaube in den 60er Jahren schon, belebt hat in Wien und sich insbesondere dem Free Jazz gewidmet hat. Es ist, wie gesagt, ein Altsaxophonkünstler und die beiden Platten, auf die ich abgezielt habe, sind The Breath of the Masters, so heißt die in dem Fall die Formation von ihm, und die Platte heißt Smile. Die ist in der Jazz-Spelunke, auch eine Geschichte, über die wir uns irgendwann mal unterhalten sollten, gute Jazzlokale in Wien, in der sagenumwogenen Jazz-Spelunke, am 28. April 1982 eingespielt worden. Und der zweite Künstler neben dem Klaus Meyerhofer Barabas, übrigens unter dem anderen Namen Harun Ghulam Barabas, auch bekannt gewesen damals, und ich glaube, er hatte noch einige andere Elias-Namen, die man sich zu Gemüte führen könnte. Der zweite, der da mitgespielt hat, ist da nämlich am Basun, auch einem sehr, sehr exzentrischen Musikinstrument, ist da, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Aladdin Adlernest. Dahinter verbirgt sich der ebenfalls sagenumwogene Horst Brückel. Er war eigentlich ein Musiker aus dem Klassikbereich, der von 1940 bis 2017 diese Welt beglückt hat mit seinen Werken. Und die zwei spielen sich da einen runter auf Smile, eben unter dem Namen The Breath of the Masters. So idiomatische Musik, Stefan. So eigenständig. Ich möchte nicht sagen Wiener Jazz, aber du spürst so richtig diese Art von Jazz, wie die das da jetzt von sich wegklopfen, die hätte wahrscheinlich nirgends anders so eingespielt werden können.
Der Barabas ist der Künstlername, oder?
Ja.
Ja. Ich hab immer diese Assoziation zu diesem Hollywood-Monumentalfilm. Ich glaube, das ist. Ja. Wie war denn das? Also das Tuch Christi oder keine Ahnung, wie das geheißen hat. Mit dem Sklaven namens, weiß ich nicht mehr.
Ich finde die Assoziation gut, weil ich meine, genauso martialisch wie diese Hollywood-Monumental-Schinken ist eigentlich auch die Musik. Das ist so lustig irgendwo, wenn man dann hineinhört, wie du merkst, wie die versucht haben, damals einfach auch ein bisschen Avantgarde zu repräsentieren. Aber das Gott sei Dank nicht dilettantisch, sondern auf höchstem Niveau. Aber du spürst so richtig, wenn du das hörst, die wollten damals was Besonderes machen und nicht einfach nur quasi, das war denen bewusst, dass die was machen, was in geringster Auflage gehört werden wird, wann es jemals überhaupt produziert werden würde, das wahrscheinlich vor 20 Leuten oder vor 30 Leuten damals aufgeführt wurde. Und da ist wirklich Großartigstes so richtig, das sind Perlen, nicht vor den Säulen, aber vor viel zu wenigen Menschen verewigt worden, also mehr in sozusagen im Äther verewigt worden. Und Gott sei Dank hat irgendeiner mitgeschnitten und das ist jetzt dann im Jahr 2000, also ich schaue mal geschwind, im Jahr 2020 ist es dann auf Tonträger gepresst worden.
Wie kommst du denn zu dieser Musik überhaupt?
Eigentlich war es, ich bin reingegangen bei ihm und habe gestöbert und sehe das und sage, was ist das? Sagt er, ja, das habe ich selber produziert. Und hat man dann die Geschichte davon erzählt. Ich habe dann gesehen, dass es davon eine zweite Platte gibt, von der ich dir jetzt auch gleich berichten werde. Und dann habe ich einfach mal so auf gut Glück zugeschlagen und ja, habe es nie bereut. Inzwischen suche ich, es gibt glaube ich inzwischen eine dritte Aufnahme, die erste Aufnahme vom Barabas, die fällt mir jetzt auch nicht ein, wie sie heißt, aber die werde ich mir sicher auch noch zulegen. Ich glaube, die ist nicht von Black Monk produziert. Aber ich glaube, man kriegt sie bei ihm zu einem etwas höheren Preis. Ich werde aber trotzdem zuschlagen, weil das so eigenständige Musik ist, die du so sicher nie wieder von jemand anderem hören wirst. Und damit, wenn es da recht ist, Stefan, eben zu dieser zweiten Platte von Klausi Meyerhofer. Und zwar ist er da aufgetreten unter dem Formationsnamen Athanor. Und die Platte heißt wie Produktionsstätte, nämlich Live at the Jazz Gallery Nickelsdorf. Ist im Jahr 1978 entstanden, eben an diesem Ort. Und es wurden 6 Improvisationen auf Tonträger aufgenommen. Begleitet wurde der famose Harun Ghulam Barabas, der auch da wieder auf dem Altsaxophon aufgetreten ist. An den Drums vom Muhammad Mali, den haben wir heute schon gehört, der hat ja auch auf den Flaps, wenn du dich erinnern kannst, den Rhythmus zum Besten gegeben. Am Piano ist der Richard Ahmad Pechok gewesen. Ich kenne ihn nicht, vielleicht auch kein anderes Schwein. Und am Trombon der Josef Treindl.
Also lauter, den kenne ich nicht.
Genau, lauter Jazzgrößen. Kein Mensch, wer sie sind, vollkommen unbekannt. Ich kann dir nur sagen, auch die spielen sich so richtig den Teufel vom Leib. Da wirklich, da hebst du ab. Es ist unglaublich, was da... Also ich denke mir, es wäre fast würdig, sich zu überlegen, ob es nicht da einige andere, uns wahrscheinlich weitestgehend unbekannte Künstler gab, die sich auf ähnlichem Niveau damals wirklich die Seele vom Leib gespielt haben und das auf hohem Niveau. Da dürfte einiges vorangegangen sein. Diese beiden Dinge, oder wenn du willst, diese 3 Platten, sind uns erhalten geblieben. Und ich kann euch nur sagen, Leiteln, es gibt nur sehr, sehr geringe Auflagen. Schaut, dass ihr ein Stück von diesen in wenigen hunderten Stück Auflage vorhandenen Preziosen für euch gewinnen könnt. Stefan?
Aus den 80er Jahren.
Alles aus den späten 70er Jahren.
Späten 70er Jahren. Naja, das ist eigentlich einmal unser erster Einstieg in den österreichischen Jazz, den wir ja fortsetzen müssen. Irgendwann.
Yes, das
vielleicht, ist, ja. Vielleicht mit Namen, die also nicht nur du und mein Hamster kennen, sondern die vielleicht ein bisschen einem größeren Publikum bekannt sind. Gibt es einige zu nennen.
Definitiv. Also das Feld ist so weit, Stefan, du weißt es ja eh. Da gibt es ganz, ganz viel.
Ja, also solange wir den Fatty George auslassen, bin ich gern dabei.
Ich glaube, wir sind uns einig.
Ja.
Wobei, in allen Ehren, der Fatty, in allen Ehren, großartige Musik, aber
ich sage, ich würde vielleicht sagen, ja, genau, es ist nicht unsere, so ist es. Ja, aber hat natürlich auch seine Berechtigung, wie alles in der Musik. Ja, danke schön für diese Einführung. Ich glaube, das hat mal Lust gemacht, da wieder auf Neuentdeckung zu gehen. Vor allem auch so obskure Dinge, unter Anführungszeichen, die aber auch so nahe liegen, ja, nämlich in Wien. Mhm. Ich denke, damit beenden wir es für heute, aber noch nicht ganz. Außer du hast noch etwas Wesentliches heute beizutragen.
Nein, es steigt nur meine Spannung gerade.
Nein, die Spannung braucht nicht steigen. Ich würde es gerne heute mit etwas Traurigem beenden, sondern nämlich wieder mit einer Schweigeminute.
Oh je, wer ist wieder gestorben?
Habe ich was verstorben ist ein gewisser Dusty Hill.
Ja, Gott sei Dank, den kenne ich nicht. Aber du offensichtlich.
Den kennst du sehr wohl. Das ist der Bassist von ZZ Top gewesen.
Oh shit, natürlich, unser Dusty Hill. Ich kannte ihn namentlich nicht wirklich, war er mal präsent. Aber ja, also das tut weh, das bekommt man recht. Ja, das war wirklich schmerzhaft. Ja.
Ja.
Ja. Aber Stefan, sofort Gegenfrage: Welche ist deine Lieblingsplatte von den 2? Rauschebärten, also 3 sind sie eigentlich, der Drummer ist ja, hat einen
Der Drummer hat keinen Rauschebart. Mein Lieblingsalbum, das ist, ich warte mal, also es ist einfach, nur fällt mir gerade der Name des Albums nicht ein.
Also wenn es dieses Rote ist, dann ist es Deguello.
Deguello, nein, das ist das Zweitliebste. Das Liebste ist eigentlich, ich glaube, es ist Rio Grande Mat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt kurz in die Diskografie kramen, ja, um da diese Antwort zu geben. Das kann ich auch machen und lass vielleicht ein paar allgemeine Informationen einstweilen los, nämlich wo ihr uns überall eigentlich empfangen könnt. Das ist in erster Linie natürlich direkt im Internet auf der Seite letscast.fm und da bitte einfach suchen nach das Jazzgespräch für alle Abonnenten von Spotify, wir sind auch dort vertreten und wir sind auf Apple Podcast vertreten. Feedback könnt ihr hinterlassen auf der Seite letscast.fm. So, und während ich meine Routineinformationen abgespult habe, habe ich nebenbei gesucht und muss sagen, ich habe mich natürlich geirrt. Es ist nicht Rio Grande Mar, es ist Tres Hombres.
Ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Genau. Ein grünes Cover mit drei Split-Fotos drauf mit diesen gigantischen Nummern wie Jesus Just Left Chicago.
Ja.
Und was haben wir dann noch? Lagrange natürlich. Ja.
Also es ist lustig, die zwei
1973.
Die sozusagen unsere Lieblingsplatten sind, vereinen für mich genau das, was die drei Burschen einfach genial gemacht hat. Und auch wenn andere Platten vielleicht sogar bekannter gewesen sind und größere Auflagen und also öfter gekauft wurden, die sind für mich nämlich mit so viel Abstand vorne. Nicht, weil die anderen Sachen, die sie gemacht haben, so schlecht gewesen wären, sondern weil die Platten so gut sind, dass sie eigentlich in keiner Plattensammlung fehlen dürfen. Da ist wirklich auch ewige Musik gemacht worden.
So ist es. Ja, bin vollkommen bei dir. Und ich kenne ZZ Top seit 1980. Einer Rockballastnacht aus Essen. Mhm. Das war das erste Mal, wo sie der in Europa gespielt hat und dadurch auch bekannt geworden ist.
Ja, also jeder, der ein bisschen herumgoogelt, zum Beispiel dann in YouTube landet und dann ein bisschen sich anschaut, was die live zu bieten haben, der wird verstehen, was wir meinen.
Ja, das Konzert kann man übrigens nachschauen. Es gibt es ganz bestimmt im Internet, entweder auf YouTube oder auf der Rockballast Homepage, ZZ Top Live 1980, Essen, Krugerhalle, das Konzert hat begonnen, weiß nicht, 3 Uhr morgens, war absolut legendär. Mhm. Ja, Ruhe in Frieden, Dusty Hill, und wir,
ja. Ja, er hat der Musikwelt viel, viel Schönes hinterlassen. Also der hat seinen Teil getan. Der darf wirklich in Frieden ruhen.
Ja, jetzt fällt mir gerade wieder dieses Bass-Lick ein von Lagrange. Ne?
Sing vor.
Na, mach ich nicht.
Schade. Na gut, dann würde ich sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, um einen Schlusspunkt zu setzen, mein lieber Stefan, ihr lieben Leute da draußen. Von mir, tschüss.
Von mir auch, tschüss. Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.
Okay, baba.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.